Wie gehe ich mit Widerstand in Veränderungsprozessen um? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr hier richtig. Ich bin David Luhr, Oberstufenleiter an einer Gesamtschule, Schulentwicklungsberater, Trainer für Schulentwicklungsberatung und Host vom Podcast Die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Die Schulentwickler sind euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei den Schulentwicklern. Heute mit der dritten Folge zur SE-Akademie zur Reform der Oberstufe und neuen Prüfungsformaten. Auch heute habe ich wieder einen Gast bei mir, wo ich mich sehr freue, dass das geklappt hat. Das ist Frau Professorin Dr. Susanne Lind-Klitzing. Für mich, glaube ich, so die prominenteste Gast bisher bei mir im Podcast. Danke schon dafür einmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe das so als Usus, dass sich alle kurz immer einmal vorstellen am Beginn. Das ist bei Ihnen vielleicht eigentlich gar nicht nötig, aber die Hörer freut es vielleicht trotzdem.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich sage gerne ein paar Sachen zu mir. Ich war sehr gerne Lehrerin, Gymnasiallehrerin für die Unterrichtsfächer Deutsch, Evangelische Religion und Pädagogik und Psychologie. Ich war ebenfalls sehr gerne an einem Studienseminar Ausbilderin für Pädagogik, pädagogische Psychologie. Ich war dann abgeordnete Lehrkraft an der Universität Stuttgart für das gymnasiale Lehramt und habe schließlich, weil ich berufsbegleitend promovieren und habilitieren konnte, bei meinem wunderbaren Doktorvater Wolfgang Klafki eine Professur für die Pädagogik der Sekundarstufen an der Philipps-Universität Marburg bekommen und muss sagen, das ist einfach ein glücklicher Werdegang gewesen und nebenbei und parallel und jetzt seit fast 10 Jahren hauptamtlich, man glaubt es nicht, war ich im Philologenverband engagiert, immer eher zunächst so in, ich würde mal sagen, zuarbeitenden Positionen. Mich hat Bildungspolitik immer sehr interessiert, Föderalismus hat mich sehr interessiert. Ja, und so ist es dann Ende 2017 dazu gekommen, dass unser Verband, den es seit 1903 gibt, mich tatsächlich zu seiner Vorsitzenden gewählt hat. Und ich mache das sehr, sehr gerne.
Ja, ist ja auch eine spannende Position zu der Frage, die wir heute diskutieren wollen, zu Reform der Oberstufe und insbesondere zeitgemäßen neuen Prüfungsformaten. Ich habe die Episode mal überschrieben mit neue Prüfungen, alte Stärken. Weil immer, wenn es um Veränderung geht, geht es ja darum, sich ein bisschen auf eine ungewisse Zukunft vorzubereiten. Aber das Kind mit dem Bade auszuschütten, hilft ja auch nicht immer so. Und das finde ich ganz spannend, dass wir vielleicht heute nochmal drauf gucken, okay, was für, ja, starke Aspekte, die tradierte Prüfungsformate hatten, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, wenn wir über Reformen sprechen. Und da würde ich direkt mal mit einsteigen. Die gute alte Klausur oder Klassenarbeit, die ja das verbreitetste Prüfungsformat ist. Was macht die Stärken davon aus und was prüfen diese Formate eigentlich so aus Ihrer Perspektive?
Ich komme ein bisschen von Idealen her, weil ich so auch geprägt bin. Und es ist natürlich auch beeinflusst von meinen Fächern, die ich studiert habe. Also im besten Falle stelle ich als Lehrende solche Fragen, so dass der Prüfling, der Schreiber, die Schreiberin beschreiben kann, was der Kern des Problems ist, mit dem wir uns beschäftigen, dass er oder sie es einordnen kann, dass sie es an Beispielen deutlich machen kann, wenn es um eine bestimmte Problemstellung ging, und dass anschließend eine begründete Stellungnahme dazu erfolgt. Das wäre jetzt so ein idealtypischer Verlauf, glaube ich. Ich kann es auch nochmal umswitchen in das Format Erörterung, beispielsweise im Deutschunterricht, wo es tatsächlich darum geht, These und Antithese darzulegen, Argumente sowohl für das eine als auch für das andere zu finden und anschließend eben auch wieder sich begründet zu entscheiden. Und um ehrlich zu sein, sein. Ich glaube, dass dieses begründete sich entscheiden für oder gegen etwas, aber auf der Basis dessen, dass ich realisiert habe, dass es auch andere Positionen dazu gibt, mit zu den gefragtesten Kompetenzen gehört, die wir als Erwachsene haben sollten, aber leider auch nicht immer haben. Und von denen es sicherlich sehr schön wäre, wenn wir Schülerinnen und Schüler darin begleiten, sozusagen solide quellenorientiert, faktenüberprüfend, solide in der Argumentation und Gegenargumentation zu Positionen zu kommen. Und nicht nur, um das jetzt mal vielleicht modernistisch zu formulieren, das ärgert mich immer so ein bisschen. Heute ist ja das Beste immer oder das Wichtigste, man muss eine Haltung haben. Das finde ich leider ziemlich unterbestimmt. Also wenn schon, dann muss es darum gehen, eine begründete Haltung zu entwickeln und gegebenenfalls diese begründete Haltung vielleicht auch nochmal zu verändern. Aber nur eine Haltung zu haben, das hatten auch die Nazis, das haben auch andere gehabt, das ist zu wenig. Da stimmen alle mit ein, weil sozusagen die Richtigen finden, dass damit das Richtige ausgedrückt ist.
Aber jeder versteht was anderes drunter.
Ja, natürlich. Und deswegen ist das völlig unterbestimmt. Und deswegen finde ich gerade dieses Zeit haben oder Zeit geben in einer Klausur
sowohl
ja, Fakten darzustellen und zu einer begründeten Position zu kommen. Das ist für mich wirklich der unschätzbare Wert einer Klausur. Das heißt nicht, dass wir nur noch in Klausuren arbeiten müssen. Ich finde auch, dass wir sowas im Dialog, im Unterricht und so weiter machen müssen. Aber das finde ich gut. Ich besinne mich sozusagen auf mich, auf das, was ich weiß. Und ich kann es auch in Ruhe, das ist vielleicht manchmal ein bisschen der Knackpunkt, ausführen. Und ich kann auch noch mal drüber lesen. Also ich finde, das hat ein Format, was sowohl eine bestimmte Art von ich lege da, als auch noch mal, ich bin auch zunächst mal die Prüfinstanz für mich selber, weil ich auch noch mal drüber gucken kann, bevor dann eben hoffentlich ein gescheites Feedback kommt.
Okay, so als Idealbild von Klassenarbeit.
Das ist genau, und ich glaube, man kann das hin und wieder erlangen. Okay. Und so würde ich auch immer arbeiten. Also ich würde immer in dieser Diskrepanz von normativ, was sind meine Ziele, was sind unsere Ziele, und natürlich mit dem auch, was wissen wir empirisch, entweder aus der Wissenschaft oder aus der eigenen Erfahrung. Und dann gucken wir, wie groß ist die Lücke und wie kommen wir wieder ein bisschen näher an die Ziele ran.
Ich denke gerade, ich hätte jetzt gern andere Fächer, weil ich bin ja auch mit Geografie und Sozialwissenschaften jetzt auch sehr geisteswissenschaftlich unterwegs.
Genau,
und ich glaube, das habe ich jetzt auch sehr rausgehört, dass das schon noch eine geisteswissenschaftliche Perspektive war. Wo ich jetzt aber mal sagen würde, ich kann mir gut vorstellen, das auch in naturwissenschaftlichen und auch in sprachlichen Kontext zu übersetzen, diesen reflektierenden Umgang mit gesellschaftlichen Fragestellungen, wissenschaftlichen Fragestellungen. Ich habe so gedacht, ja, der Klafki kommt vielleicht so ein bisschen da rein.
Oh, ich liebe Wolfgang Klafki, natürlich. War mein Doktorvater, ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und muss man auch sagen, Klafkis Doktorandenkolloquien, wenn ich das so sagen darf, deswegen glaube ich, haben sie mich ja auch eingeladen als eine eher Konservative in dem Fall. Natürlich war es so, dass im Doktorandenkolloquium selber und auch Wolfgang Klafki beispielsweise, die waren ja alle GEW sozusagen sozialisiert und organisiert. Ich war, glaube ich, die Einzige, die im Philologenverband war. Ich habe das auch transparent gemacht. Ich habe auch mal mit ihm drüber gesprochen tatsächlich, weil als ich damals eingetreten bin, wir hatten ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihm und sagte, ich bin jetzt in den Philologenverband eingetreten. Macht das für Sie sozusagen was? Und dann sagte er genau das, was ich auch immer sagen würde. Selbstverständlich, nein. Sondern legen Sie da. Warum? Wir kommen ins Gespräch. Wir positionieren uns. Und es geht immer darum, und das finde ich auch, fand ich an ihm so gut. Es ist ja immer dieses kritisch-konstruktive. Natürlich kritisch auf die Sachen gucken, aber nicht dabei stehen bleiben, sondern konstruktiv. Und ich würde für mich auch sagen, dieses, ich bin Philologenverband und bin Klafki sozialisiert, das ist eigentlich das, was ich immer versuche, eher auf das Gemeinsame und auf das gemeinsame Beste zu gucken, als irgendwie in solchen überholten Feindbildern und Vorurteilen stecken zu bleiben. Das finde ich wirklich gruselig, überflüssig und es hindert uns nur.
Wie blicken Sie da auf den deutschen pädagogischen Diskurs? Ist das ein reifer Diskurs, der das gut hinkriegt, Thesen, Antithesen gegenüberzustellen und nach Synthesen zu suchen? Oder ist das im Moment vielleicht nicht ganz so gelingt? Wie nehmen Sie das wahr?
Ich würde verschiedene Ebenen unterscheiden, aber damit es nicht ewig lang wird, würde ich mal die eine Ebene rausgreifen, von der ich denke, wo das einigermaßen gut gelungen ist. Die SWK als wissenschaftliches Begleitgremium der KMK, glaube ich, trägt viel dazu bei, dass wir in einen, sagen wir mal, gepflegten Diskurs kommen können. Dass das nicht reicht, ist klar, weil die SWK entscheidet nicht, sondern die KMK entscheidet. Und sie entscheidet nicht so, oder die BMK, und sie muss nicht so entscheiden, wie die SWK es vorschlägt. Aber da, finde ich, sind wir einen deutlichen Schritt vorangekommen, wobei ich manchmal glaube, so war es ursprünglich auch gedacht, dass es schon auch gut wäre, wenn, bevor solche Papiere entstehen, die Riesenpapiere, mit denen die BMK überfordert ist, glaube ich, dass da auch noch mal vorher die Verbände mit einbezogen werden, weil manchmal ja so dieser, ich sag mal, dieser Transmissionsriemen in die Praxis, der sind wir, also würde ich jetzt so sagen. Und da das Feedback zu kriegen, also es gab bei einem Gutachten zur Lehrkräftegewinnung, hatten sie wieder zusammengestellt, wie viele in Teilzeit arbeiten und so weiter und so weiter. Und dabei war es dann übersehen worden, dass die Referendare, die als ganze Lehrkräfte gezählt wurden, natürlich nur eine bestimmte Unterrichtsverpflichtung haben. Das ist ja auch richtig und wichtig. Also so ein paar Sachen, wo ich denke, da könnte man gemeinsam noch weiterkommen. Aber das, finde ich, ist ein echter Fortschritt, was ich manchmal als ja, tatsächlich sozusagen überkommend wahrnehme, ist tatsächlich, wenn man an bestimmte Probleme mit so eben einfachen Schemata, also du bist dafür oder dagegen, rangeht. Das reicht nicht.
Wenn man jetzt mal ganz konkret rangeht, Reform der Oberstufe, neue Prüfungsformate und sich anguckt, was die KMK jetzt beschlossen hat, ne, ich würde jetzt als Ansatzpunkte wieder nehmen, KMK-Strategiepapier von 2021, Lehren und Lernen in der digitalen Welt, KMK-Vereinbarung von 23, Angleichung der Rahmenbedingungen des Abiturs, das habe ich jetzt immer so für mich wahrgenommen, sind wesentliche Eckpunkte der Reform, über die wir reden. Finden Sie, das sind gelungene Synthesen?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich von diesem KMK-Papier von 2023 positiv überrascht war. Und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Da sind ja zwei Dinge passiert. Einmal in formaler Hinsicht eine stärkere Vergleichbarkeit und andererseits in inhaltlicher Hinsicht in Bezug auf die Kurse und Prüfungsformate, wie ich finde, eine angemessene und gemäßigte Öffnung. Was heißt das konkret? Also, was war das Gute, wo wir auch als Philologenverband immer daran beteiligt waren, weil wir gerne eine stärkere Vergleichbarkeit auf höherem Niveau für das Abitur zwischen den Ländern hätten und weil wir nie verstanden haben, warum sich die öffentliche Diskussion häufig so sehr auf den Abiturprüfungspool fokussiert. Das macht ja diese schriftlichen Prüfungen plus die mündliche Prüfung, das macht ja nur ein Drittel der Abiturnote aus. Darauf fokussiert sich die ganze Republik, da verstieseln wir uns, wir machen noch das Kleinste vergleichbar und vergessen dabei, dass zwei Drittel der Abiturnote aus den 2 Jahren gymnasialer Oberstufe erwachsen. Also von daher war es an der Zeit, auf die diesen Zweidrittelbereich zu gucken. Und da hat sich ja Folgendes ergeben. Da war es oder danach ist es jetzt nicht mehr möglich für das Abitur 2030, dass beispielsweise in den Ländern 2, 3 oder 4 Leistungskurse oder Kurse auf erhöhtem Niveau belegt werden, sondern eben 2 bis 3. Und das auch mit einer adäquaten Stundenzahl. Oder aber auch nicht mehr, dass in dem einen Land 32 Kurse in die Abiturwertung eingebracht werden konnten und in dem anderen Land 40 oder sogar 48, sondern dass man sich jetzt geeinigt hat auf, ihr macht 40 und 36 sind einzubringen. Das fand ich klug. Das ist auch gemäßigt, weil da steht nicht, ihr müsst alle 2 Leistungskurse machen, sondern steht 2 bis 3, weil das der Tradition in fast allen Ländern entsprach. Also von daher in formaler Hinsicht finde ich eine kluge Angleichung. Und das Zweite, und das finde ich also wirklich auch ausgesprochen geglückt, da wird ja beschrieben, wie die Leistungsermittlung in der Qualifikationsphase sein soll. Und da ist es so, dass Sie schreiben, dass in den Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau, also Leistungskurse, in den ersten 3 Schulhalbjahren der Qualifikationsphase jeweils 1 bis 2 Klausuren pro Schulhalbjahr. Im 4. Schulhalbjahr kann eine Klausur geschrieben werden. Also Sie sagen, in den LKAs 1 bis 2, da ist schon mal Spielraum drin, im 4. kann eine geschrieben werden. Und dann sagen Sie später nochmal, mit Ausnahme der Klausur unter Prüfungsbedingungen, das finde ich auch wichtig, vernünftig für die Schülerinnen und Schüler, kann pro Fach maximal ein Drittel der Klausuren durch einen gleichwertigen, komplexen Leistungsnachweis ersetzt werden. Und ich zitiere nochmal das Letzte, dann höre ich auf. Ich könnte auch noch was zu den Grundkursen sagen, aber das führt jetzt zu weit, weil die Kernpunkte sind hier schon drin. In den Fächern Sport, Musik, Kunst und darstellendes Spiel können Klausuren einen hohen fachpraktischen Anteil enthalten. Die Länder können in diesen Fächern zudem weitergehende Regelungen zur Berücksichtigung fachpraktischer Leistung treffen. Was finde ich gut? Ich finde gut, dass einerseits ein Minimum gesetzt wird, also ohne Klausur geht es nicht oder zumindest noch nicht. Und ich würde sagen, es spricht zurzeit viel dafür, dass wir auch Klausuren beibehalten. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, anderes einzuführen. Aber es gibt Möglichkeiten. Nicht, ihr müsst das tun. Weil meine Perspektive wäre auch nach wie vor, wenn man dann geklärt hätte, was so ein gleichwertiger, komplexer Nachleistungsnachweis ist, das ist ja gar nicht so leicht. Was ist gleichwertig genug? Was ist komplex genug? Und so weiter und so weiter. Dann steht da auch nicht, das muss in allen Fächern genauso gemacht werden, sondern es kann ersetzt werden. Und ich glaube auch, dass wenn man sich darauf geeinigt hätte, was das denn sein könnte, und es kann ja Verschiedenes sein, dann bietet es sich möglicherweise für das eine Fach bei einem bestimmten Thema mehr an als bei einem anderen Fach. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, finde ich das klug, weil das viel Raum lässt und ich würde sagen, es lässt auch Raum für Erprobung. Schreibt es nicht gleich wieder fest. Jetzt haben wir irgendwie einen neuen Trip und dann muss der neue Trip festgeschrieben werden. Also wir haben den alten Trip. Und der bleibt in jedem Fall in Teilen bewahrt. Und daneben gibt es aber ein Spielfeld und das sollte aber auch nicht gleich wieder festgeschrieben werden, sondern wir machen Erfahrungen damit und die müssen wir sozusagen tatsächlich auch klug angucken, um dann gegebenenfalls irgendwann wieder neu was festzuschreiben. Aber ich bin also wirklich positiv überrascht gewesen, einerseits über die Möglichkeit der Innovation. Und andererseits aber auch darüber, dass jetzt nicht übers Knie gebrochen reingeschrieben wird, wir wissen aber, wie es besser geht und das ist jetzt so und so und damit müsst ihr das jetzt auch so machen. Also hat Chance und Schwäche. Ich finde das gut. Ich bin ja auch eher, sagen wir mal, die Gemäßigte. Ich glaube nicht, dass man sozusagen alles ganz neu machen muss. Ich glaube, dass man wirklich kritisch prüfen muss und manches von dem, was wir gemacht haben, wenn man sich auf die Maßstäbe geeinigt hat, ist vielleicht gut und anderes nicht. Und deswegen müssen wir peu à peu gucken, wo kriegen wir das, von dem wir denken, dass es die Ziele erreicht, am besten hin. Und das wäre für mich nochmal, das passt zum Anfang auch vielleicht zu diesem Normativen. Ich finde auch nach wie vor die Ziele der gymnasialen Oberstufe, vertiefte Allgemeinbildung, wissenschaftspropedeutik, allgemeine Studierfähigkeit, berufliche Orientierung finde ich richtig gut. Da wird sich sicherlich oder da werden sich die Wege, wie wir das mit den Schülerinnen und Schülern erreichen, immer mal wieder auch verändern können. Aber diese Ziele finde ich gut. Und wenn ich das noch mit meinem Bildungsbegriff von Wolfgang Klafki kombiniere, was ich mir an dieser Stelle jetzt spare, weil meine Sätze wieder zu lang werden, würde ich
Aber
sagen,
das
also
wäre jetzt
das
sehr
kann
spannend.
klappen. Ja, das stimmt, genau.
Ich
Aber
finde
es
das ganz,
passt.
ja, ich finde das
Ja.
ganz spannend. Also, wenn wir jetzt bei dem KMK-Papier erstmal bleiben, bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe das sehr ähnlich wahrgenommen. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, 2024, ich bin ja Oberstufenleiter bei mir an der Schule, also operativ mit der Umsetzung jetzt auch betraut, habe ich gedacht, cool, okay, da ist Potenzial drin und zeitgleich ist das jetzt nicht die Revolution, die keiner mehr so handeln kann. Es ist evolutionär gedacht. Das fand ich auch ganz gut. Nun sind wir jetzt ja einen Schritt weiter. In den Bundesländern läuft die Umsetzung in neue Prüfungsordnungen. Und wenn ich mir, also jetzt mal exemplarisch mein Bundesland rausgreife, NRW, dann ist das Bundesland, zumindest was jetzt im Moment in der Verbändebeteiligung war und was jetzt im parlamentarischen Verfahren im Moment ist und bis August verabschiedet werden soll, ist NRW deutlich hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Also wir haben im Moment überhaupt gar keine gleichmäßig komplexen Leistungsnachweise in den LKs. Wir haben in der Einführungsphase maximal ein Viertel, also es ist maximal ein Viertel darf in gleichwertig komplexe Leistungsnachweise umgesetzt werden. In den Grundkursen in der Q-Phase sind wir bei einem Sechstel der Klausuren, die ersetzt werden. Und so wie ich das sehe und wie ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die mit der Umsetzung verbunden sind, es ist vor allen Dingen nicht klar, wer festlegt, welche Klausuren ersetzt werden, wo so jetzt rein organisatorisch sich die Frage stellt aus Perspektive von der Oberstufenkoordination, wie setze ich denn das um, ohne dass es ein riesiges Chaos gibt und einen unglaublichen Mehraufwand, weil ich auf einmal jede Klausur oder jede Prüfungsleistung doppelt konzipieren muss, wenn es am Ende Schülerwahl bleibt. Und das ist so ein bisschen, wo ich denke, puh, es, also mein Eindruck, handwerklich schwierig umgesetzt in die Prüfungsordnung und das evolutionäre Potenzial doch deutlich reduziert. Das war jetzt so das, was ich gedacht habe, als es, ja, gesehen habe, Fleisch am Knochen, worum geht es jetzt wirklich für das Abi 2030? Und da habe ich gedacht, boah, das hätte man ruhig ein bisschen weiterspringen können.
Mhm. Aber ich finde, das passt ja so ein bisschen zu dem, was wir eben besprochen haben. Warum muss man das so festschreiben? Das ist aus meiner Sicht.
Sie meinen jetzt in der Prüfungsordnung?
Ja, genau. Also wenn hier die Kann-Möglichkeit drinsteht und da steht auch noch gleichwertig drin, dann muss ich es nicht festlegen, sondern dann kann es tatsächlich so aussehen, dass im Geografie-Leistungskurs eine Klausur geschrieben wird und ansonsten beispielsweise eine Fragestellung zu Klimasimulation gemacht wird, die Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum entwickeln können. Thematisch muss das natürlich schon auch mit Standards und Lehrplänen, sofern es die noch gibt, abgeglichen werden. Aber da würde ich jetzt sagen, das kommt, also wenn wir annehmen, und das müssen wir ja, gleichwertig komplexer Leistungsnachweis, deswegen fokussiere ich da ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, an dem man machen müsste. Genau, wenn wir annehmen, das wäre so, dann muss ich es nicht einzementieren auf, ihr müsst genau das machen und das müsst ihr auch noch zu so und so viel Prozent machen, sondern dann sehe ich an der Schule, an der Sie sind, Ihre Schüler bewegt jetzt, ist ja nicht mehr neu, mittlerweile ist es auch schon was anderes, aber ich sage mal, Ihre Schüler bewegt Klimakrise. Dann kann ich das sowohl im Geografie-Leistungskurs als auch im Grundkurs sozusagen versuchen, auch in der Schulgemeinde zu besprechen. Das ist ja aus meiner Sicht auch eigentlich, also schwierig und immer mehr Belastung. Da sind wir uns völlig einig. All diese Sachen hier heißen nicht weniger Arbeit für Lehrkräfte, sondern heißen in der Regel mehr Arbeit für Lehrkräfte. Und das muss man sich schon auch klug durchdenken, was man den Kollegen und Kolleginnen da zumutet, wenn es nicht wohl und gut genug bedacht und besprochen ist.
Also
aber
würden Sie
aus
dafür,
meiner Sicht ist, ich, ist das ich ein Element
so ein bisschen,
für Schulentwicklung.
Ja, ich höre da so ein bisschen raus, Plädoyer für, müssen Prüfungsordnungen das immer so genau vorschreiben oder können Sie den Schulen vielleicht mehr Gestaltungsspielraum lassen?
Also was wir hier haben, ist diese KMK-Regelung. Und dann würde ich sagen, genau, nehmt die. Und wenn da schon gleichwertig komplex drinsteht, okay, dann müsst ihr euch die Mühe machen zu beschreiben, was ist das eigentlich?
Hier sind
das
jetzt die Schulen.
Genau, nee, das wäre im Prinzip tatsächlich das Kultusministerium, diese Festlegung. Da muss sozusagen eine Definition her. Das ist eigentlich auch das, was wir eben unter Klausur beschrieben haben. Ich muss am Anfang mal definieren, worum geht's eigentlich? Und das ist die saubere Arbeit. Ich finde nicht, dass ich jeden Ausführungsweg bestimmen muss. Aber ich muss klar bestimmen, worum geht es eigentlich?
Also und kriterial hinterlegen, was die gleichwertige Komplexität sicherstellt.
Exakt, ganz genau. Das wäre sowieso mein Fokus, sozusagen auf die kriteriale Norm in dem Fall zu kommen und hier zu beschreiben, was muss gewährleistet sein. Und deswegen bin ich da auch eher für Erprobung. Ich sage jetzt mal naiv, wir haben damals vor, ich glaube, 10 Jahren, ach, vor 20 Jahren schon, Lernportfolio rauf und runter und ich weiß nicht was alles und so. Und dann muss ich überlegen, ist dieses Lernportfolio beispielsweise in der heutigen Zeit tatsächlich gleichwertig komplex zu einer Klausur? Also heute leben wir in Zeiten von KI und so weiter. Das ist eine völlig andere Diskussion als vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, als wir diese Form noch als wie wunders innovativ betrachtet haben. Das hatte ja auch einen Sinn. Man wollte sozusagen den Prozess mit abbilden und so weiter und so weiter. Aber die Zeit hat sich geändert. Wir haben noch nicht auf alles eine Antwort. Und deswegen würde ich hier Kriterien festlegen und nicht sozusagen die Ausführungswege. Und da würde ich auch wieder sagen, wenn das festgelegt ist, dann muss das eben auch prüfbar sein. Aber eben, es bedeutet, und es ist immer sozusagen Chance und Schwäche am Modell, ein Haufen an sozusagen kluger Reflexion. Und das wird auch nicht gleich beim ersten Anlauf glücken.
Du willst Schulentwicklung nicht nur hören, sondern in der Praxis gestalten? An deiner eigenen Schule oder als Beraterin für andere? Dann schau unbedingt in die Schulentwickler-Community. Dort findest du meine KI-Assistenz für Schulentwicklung. Direkt einsetzbares Material für Schulentwicklungsprozesse, praxisnahe Fortbildung und Tools für die professionelle Beratung von Schulen. Und das Beste? Zu jeder neuen Podcast-Folge gibt es in der Community neue Materialien oder Fortbildung. 2 Wochen lang kostenlos zum Download. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, komm vorbei, werd Teil der SE-Community. Lasst uns Schulentwicklung gemeinsam voranbringen. Wenn man bei der Frage ist, wie man das jetzt kriterial hinterlegt, damit es eben nicht in der Beliebigkeit endet, schlägt ja die KMK selber und die meisten Bundesländer folgen dem jetzt ja die 4Ks als einen Ankerpunkt vor für diese gleichwertig komplexen Leistungsnachweise. Halten Sie das für einen klugen Weg?
Ich glaube, wir sind im Prinzip einer Meinung, auch wenn wir vermeintlich aus anderen Richtungen kommen. Ich glaube, dass diese Fokussierung auf 4K modernistisch, unhinterfragt auf vieles draufgeklebt wurde. Ich glaube, dass sowohl Fadel damals als auch die KMK, als auch mein oder die OECD, als auch mein wunderbarer Doktorvater immer schon ein kluges Verständnis von, natürlich muss ich es fachlich durchdrungen haben, bevor ich kritisch darüber nachdenke, bevor ich gemeinsam an einer Problemlösung arbeite, bevor ich gescheit argumentieren kann und ähnliches mehr. Ich habe ja ich zitiere es vielleicht auch noch mal ein bisschen, weil ich einfach finde, dass Klafki so unglaublich klug und vorausdenkend bereits schon längst vor den 2000er Jahren war, der eben tatsächlich nicht ganz genau in der Terminologie, aber ähnlich geschrieben hat. Der hat immer schon gesagt, dass die grundlegenden beiden Schülerinnen und Schülern zu fördernden 4 Grundfähigkeiten folgende seien. Erstens Kritikbereitschaft und Kritikfähigkeit, einschließlich der Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstkritik. Ja, super. Nicht nur schlau über andere und anderes reden, sondern sich selber auch noch mit einbeziehen und vielleicht daran denken, dass man zu kurz gedacht hat. Zweitens, Argumentationsbereitschaft und Fähigkeit, damit die Chance zum gemeinsamen Erkenntnisfortschritt gewahrt bleibt. Also nicht kommunizieren um des Kommunizierens willen, sondern um im gemeinsamen Erkenntnisprozess weiterzukommen. Drittens, Empathie zur rational begründeten und intersubjektiv nachvollziehbaren Verständigung. Also natürlich darf ich sagen, warum ich bestimmte Dinge irgendwie nicht nachfühlen oder nicht nachvollziehen kann, damit wir eben weiterkommen. Und viertens, Zusammenhangsdenken oder vernetzendes Denken, das wir als ein Element im Umgang mit Fachlichkeit und Komplexität beschreiben würden. Also, das trifft nicht genau Critical Thinking, Communication, Collaboration und Creativity, aber mit gutem Willen kann man da Bezüge hinkriegen. Deswegen finde ich das mitnichten neu. Deswegen hat es mich auch genervt, als es so gehypt wurde. Und es wurde, ich glaube, hauptsächlich von denen so gehypt, die es nicht so verstanden haben, wie es eigentlich verstanden werden müsste. Nämlich immer in der komplexen Auseinandersetzung mit den Dingen, mit den fachlichen Grundlagen oder aber eben dann auch mit Dingen, also ich sag mal, die jetzt auch fächerübergreifend betrachtet werden können und auch aus meiner Sicht umgesetzt werden können in Schule. Also nochmal bei diesem Beispiel Klimakrise. Ich finde, dass man das nicht nur irgendwie abgehoben, fächerübergreifend oder fächerübergreifend diskutieren sollte. Ich finde, dass man es selbstverständlich in den Fächern behandeln sollte. Ich würde auch da wieder keinen Gegensatz aufmachen, sondern ich brauche diesen kritischen Blick beispielsweise auch, ich sage mal aus dem Fach Religion, weil da komme ich ja auch her, wo wir historisch wissen, dass es im 16. Jahrhundert eine Eiszeit gegeben hat und Hungersnot und so weiter und so weiter. Und das wurde als eine Begründung für die Hexenverbrennung genutzt. Also führte zu sozialer Ausgrenzung. Also erst wenn man vertieftes Fachwissen hat, finde ich, kann man das in die komplexe Debatte, wie finden wir einen angemessenen Umgang mit der Klimakrise, die dann projekthaft über verschiedene Fächer auch gelebt werden kann, würde ich sagen, dann anspruchsvoll rangehen. Und da finde ich, werden diese 4Ks lebendig.
Ja,
und,
genau.
Da würde ich aber sagen, also vielleicht ist das jetzt auch wieder zu ideal. Und ich erlebe ja auch aber auf einer anderen Seite Brüche, nämlich dass wir das nicht so hinkriegen, wie wir wollen. Aber nicht, weil wir es nicht wollen oder weil wir alle zu blöd werden, sondern weil häufig ja einfach die Kapazität fehlt, weil viele Einschränkungen da sind, die wir alle nicht wollen, aufgrund von
Lehrkräftemangel. Aber die Logik des Alters dann halt reingrätscht.
Ja, ne? genau. Also von daher, ich für ein richtig verstandenes 4K, wobei ich sagen würde, es sind die 4 Grundfähigkeiten von Klafki. Dagegen habe ich gar nichts. Aber das ist sozusagen verwoben, natürlich, das ist die komplexe Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten. Und natürlich denke ich dann kritisch darüber nach. Und
aber da denke ich mir, ich bin total bei Ihnen, wie Sie das schildern, aber dann denke ich mir, ja, Fadel und Bialik würden jetzt auch ein Häkchen dran machen.
Ja.
Ja.
Ja, ich bin ja auch keine Kämpferin gegen ein richtiges Verständnis, in Anführungsstrichen. Ich erläutere ja auch, was mein Verständnis ist. Aber gegen dieses, wir müssen jetzt Hauptsache weniger, sozusagen weniger wissen. Das glaube ich
Ist
mitnichten. Das ist ja
Ihr
das
Eindruck, dass es im
Problem.
pädagogischen Diskurs Akteure gibt, die tatsächlich die Perspektive so vertreten? So, Sie sagten gerade kommunizieren um des Kommunizieren Willens.
Also ich glaube, dass die ernsthaften Vertreter, die sowas auch leben oder auch in der Literatur beschreiben, also beispielsweise Anne Slivka mit ihrem Deeper Learning, die das auch an verschiedenen Schulen, Schularten und auch vor allem natürlich in der gymnasialen Oberstufe umgesetzt hat, dass die das genau in dieser fachlichen Durchdringung und kritischen Reflexion hinkriegt. Ich glaube, wo es mich eher genervt hat, ist in den OECD-Veröffentlichungen, wo da also war sozusagen aus meiner Perspektive nicht mehr die Bildung des Individuums wichtig, sondern das Wesentliche war Schulentwicklung und 4Ks. Und ich würde beides immer miteinander verbinden. Ich würde eben nie nur das eine oder nur das andere. Selbstverständlich muss es in Schule immer um die individuelle Bildung sozusagen gehen. Aber das schließt sich ja nicht aus mit dem, dass das, was wir sozusagen mit Schülerinnen und Schülern in unserer Schule erarbeiten, dass das auch Prozesse in der Schulentwicklung bewirkt. Also beispielsweise, wenn man sich eben darüber unterhalten würde, was macht das für Sie in Ihrer Oberstufenplanung, wenn man tatsächlich Klimakrise auf die Art und Weise angehen wollte, wie wir es jetzt eben gemacht haben und neben der Klausur im Geografie-Leistungskurs dann eben auch noch ein adäquates zweites Ding sozusagen baut.
Ja, bei
Aber ich sag,
uns war
ja.
tatsächlich die große Hoffnung, dass vom KMK-Papier für uns mehr überbleibt in der Prüfungsordnung, als jetzt wahrscheinlich überbleiben wird, weil wir tatsächlich schon eben weitergedacht haben. Also wir haben auch Lernzeiten in der Oberstufe, also Teil des Fachunterrichts geht in individualisierte Lernform und wir haben da im Großen und Ganzen sehr positive Erfahrungen mitgemacht, auf verschiedenen Ebenen. Das ist natürlich auch nicht alles der Weisheit letzter Schluss und das Gelbe vom Ei, was man da sieht und erlebt. Aber es ist ein sinnvoller Baustein, der die gymnasiale Bildung ganz im Sinne von den übergeordneten Zielen, die Sie genannt haben, ergänzt. Und wo wir immer gedacht
Aber
haben,
vielleicht schlage ich da nochmal rein, aber ich finde eben nicht, dass die 4Ks nur in solchen Riesenprojekten gelebt werden können, sondern dass bestimmte Teile von 4Ks auch in der Klausur vorkommen. Und deswegen wäre
definitiv.
ich eben, genau, und deswegen wäre ich eben dagegen, es sozusagen festzulegen auf bestimmte Formen und bestimmte Anteile. Ich finde diese Kann-Regelung super klug und die legitimiert auch begründet, warum es sinnvoll erscheinen kann, zwei Klausuren zu schreiben, wenn man es denn eben entsprechend begründen kann. Oder aber eben in bestimmten Fächern noch mal anders.
Ja, ich habe so ein paar Ideen. Ich muss mal gucken, ob ich die jetzt alle wieder in die Reihe kriege. Also ich setze mal bei den Lernzeiten, die wir haben und wir würden die gern zeitlich weiter ausdehnen. Aber da kommen wir einfach immer wieder an organisatorische Probleme und eben auch ganz dezidiert an die Probleme. Das Prüfungsformat, was am Ende summativ für uns einfach gesetzt ist. Wir können ja nicht sagen, wir schreiben keine Klausuren. Das gibt uns die Prüfungsordnung ja vor. Dass das doch relativ stark bestimmt, wie die Lehrkräfte in der Logik des Alltags ihren Unterricht planen und gestalten. Und wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt die Möglichkeiten haben, gleichwertig komplexe Leistungsnachweise einzusetzen, dann haben wir eine Chance, in bestimmten Halbjahren zum Beispiel mehr Zeit für selbstgesteuertes Arbeiten der Schülerinnen und Schüler einzusetzen, weil wir auch ganz gezielt das Prüfungsformat in diese selbstgesteuerte Form einbauen können. Ich lasse jetzt gerade mal bewusst die Lehrstelle stehen, welche Kriterien, welches Produkt und so weiter. Ich glaube, da kann man aber Antworten drauf finden. Deswegen hätte ich die Hoffnung gehabt, dass wir mehr Gestaltungsspielraum haben, weil wir auch da dann die Art und Weise, wie für die jungen erwachsenen Menschen, über die wir hier ja reden, wir reden ja darüber, dass das Bildungsziel Mündigkeit ist, also muss ich den jungen Menschen auch zutrauen, mündig agieren zu können. Und da hätten wir einen großen Benefit gesehen, wenn wir da mehr Zeit gehabt hätten. Die 4Ks als ein Anker, also ich denke auch, ich habe immer wieder an Klafki gedacht, wenn ich die gesehen habe. Weil ich habe für mich immer so diese Formulierung, die sie gedacht haben, ich hatte sie nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe für mich auch schon immer gedacht, ja, die 4Ks, wenn ich sie jetzt so für mich nehme als Kompetenzen, dann sind sie eigentlich die Antwort auf die Schlüsselprobleme in der kritisch-konstruktiven Didaktik. So, und ich glaube, für mich als pädagogischen Praktiker ist die Formulierung, die konkrete, im Einzelfall auch gar nicht so entscheidend. Ich habe das für mich immer als Blaupause im Hinterkopf, wenn ich meinen Unterricht plane und vorbereite, gerade in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Das ist vielleicht in Mathe auch noch mal tendenziell manchmal was anderes oder im Chemie oder vielleicht auch im Sportunterricht. Aber diese Perspektive, wie kann ich gesellschaftliche Schlüsselprobleme den Schülerinnen und Schülern so als Lerngegenstand anbieten, dass sie sich im besten Sinne der Mündigkeit darin reiben können, um ihre Kompetenzen zu schärfen. Und ich glaube, da, ob ich das jetzt kritisch-konstruktive Didaktik nenne oder ich orientiere mich an FKs, das ist mir total egal als pädagogischer Praktiker. Ich glaube, ich kann unreflektiert mit beiden Fixpunkten total blödsinnigen Unterricht machen. Ich kann total sinnvollen Unterricht machen. Das steht und fällt mit meiner Professionalität als Lehrkraft. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, da bin ich vielleicht dann ja ganz bei Ihnen, dass die Flexibilität, das umzusetzen, größer ist. Und auf einer anderen Ebene stelle ich mir die Frage, wenn wir die Schule in die Zukunft denken, ist dann nicht vielleicht manchmal mehr politische Steuerung doch nötig, um mehr Veränderung reinzukriegen? Und wären da manchmal konkretere Vorgaben wichtiger, um wirklichen Veränderung hinzukriegen? Ich denke da an die berufliche Bildung. Ist ein Punkt, auf den ich in meinem Podcast immer wieder komme. Also ich bin als Moderator ja auch im Berufskollegs und ich erlebe da, die haben Lernfelddidaktik. Das ist für die eine Selbstverständlichkeit, das hinterfragt keiner mehr. Und ich erlebe da, dass ganz viele Aspekte von zeitgemäßem Lernen, das ist natürlich auch eine normative Setzung, dieses zeitgemäße Lernen, diese Bezeichnung. Ich glaube aber, dass ich erlebe da Lernsettings, die, wenn wir jetzt Kriterien zum Beispiel wie kognitive Aktivierung oder wirkliches problemlösendes Lernen in den Mittelpunkt stellen, das spielt in Berufskollegs oft eine viel größere Rolle als in allgemeinbildenden Schulen, als Gymnasien, Gesamtschulen, Sekundarschulen. Und das war ja eine politische Setzung. Vor guten 20 Jahren wurde gesagt, ihr macht jetzt Lernfelddidaktik. Ich glaube, das war ein unglaublicher Katalysator für diese Form des Lernens. Und manchmal denke ich mir, da müsste Bildungspolitik vielleicht den Mut haben, auch so viel zu fordern, damit es wirklich zu einer Veränderung kommt.
Ich glaube, in den Bereichen, wo sich das begründen lässt, ja, Sie haben es ja für den Bereich der beruflichen Bildung angesprochen. Ich bräuchte jetzt die Lernfelddidaktik für den allgemeinbildenden Bereich nicht. Ich bin mit diesem Fächerprinzip und aber eben auch mit diesem über die Fächer hinaus Fächer verbindend denken und dann eben auch immer noch mal entsprechendes in Projekten oder sowas organisieren, eigentlich relativ zufrieden. Ich entdecke die Brüche, glaube ich, eher tatsächlich eben in der Belastung der Kollegen und Kolleginnen. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Ich glaube nicht, dass in den 2 Jahren der Qualifikationsphase man sich nur auf diese Prüfungsformate fokussieren muss. Also muss es die Klausur sein oder darf es die nicht mehr sein? Weil wenn man es von so einer Prüfungs- oder von so einer Bewertungslogik, das ist, glaube ich, für mich eher zutreffend, denken wollte. Die Bewertungslogik umfasst ja, ich sage jetzt mal 100%. Die Klausur, wenn Sie eine Klausur schreiben, dann macht das ein Drittel sozusagen der Bewertung aus. Und 2 Drittel sind aber noch für andere Qualifikationen sozusagen vergebbar. Und das muss natürlich auch in den jeweiligen Fachkonferenzen und so weiter besprochen werden. Dann denke ich mir aber so etwas wie auch ein Gruppenpuzzle über einen längeren Zeitraum. Also ich denke jetzt auch mal wieder im Unterrichtsfach Religion, also Beispiel im Vergleich der Weltreligionen mit dann sozusagen noch einer übergreifenden Fragestellung, was sind in modernen Gesellschaften sozusagen die schwierigen Punkte, wo die aufeinandertreffen oder ähnliches mehr. Das kann, also ich habe sowas damals auch schon gemacht. Das kann doch stattfinden. Das findet doch nicht statt, weil es mir einer verbietet, sondern das findet, glaube ich, nicht statt, weil wir so selbstverständliche Dinge, und jetzt muss ich sozusagen die Verbandsfunktionärin mit einer bestimmten Forderung mal raushängen lassen. Das funktioniert doch deshalb auch nicht, weil wir einfach, finde ich, auch in unserem professionellen Handeln nicht gut genug unterstützt werden. Also ich habe regelmäßig Kontakt zu Schulleitungsvertretungen, um immer zu gucken, wie ist so die Perspektive aus der Sicht der Schulleitung und wie ist sie aus der Sicht der Lehrkräfte. Weil wir sind ja ein Verband für Lehrkräfte und die Perspektive der Lehrkräfte ist nicht immer gleich der Schulleitung und umgekehrt genauso. Und dieses, wir machen einen Projekt, wie sich Unterricht verändern kann, bedeutet natürlich in der Regel auch immer, dass Kollegen möglicherweise auch frei bekommen für das, was sie eben beispielsweise, wenn sie mit ihrem Kollegen im anderen Fach, beim Beispiel Klimakrise oder Vergleich der Weltreligionen, zusammenarbeiten, dann glaube ich, muss es innerhalb der Schule im Rahmen sozusagen auch des fachlich Festgeschriebenen möglich sein und werden immer wieder neu, dass die Schulleitung da auch konkret sozusagen reagiert auf Kollegen und Kolleginnen und ihre Projekte. Und ich würde auch da eben nicht wieder alles für alle gleichzeitig verordnen, sondern auch da denke ich, für die Kollegen und Kolleginnen, die in einer bestimmten Phase für was brennen, denen
also
ermögliche ich
Möglichkeitsräume
das, genau. Und für die Kollegen und Kolleginnen in bestimmten Fächern, die ihre zwei Klausuren schreiben, mit begründet. Die schreiben ihre zwei Klausuren. Also ich würde eben nicht die eine Lösung für alle, sondern auf der Basis von sozusagen einem bestimmten Minimalkonsens, der hier mit dieser KMK-Regelung gegeben ist, darauf würde ich sozusagen flexibel agieren. Und damit das gelingen kann, ich will mich darauf nicht ausruhen, aber brauchen wir eben selbstverständlich tatsächlich auch bessere Bedingungen wie geringeres Unterrichtsdeputat und so weiter. Und aber natürlich auch so ein abgestimmtes Handeln zwischen Schulleitung und Kollegen und Kolleginnen, beziehungsweise eben auch den Fachkonferenzen dazwischen. Und auch das muss ich sagen, und das ist jetzt ja der empirische Bruch, das alles kostet Zeit und Mehraufwand. Und das ist eben, also ich glaube, das ist eins der größten Probleme, zumindest auch in der Jetztzeit, angesichts eben der Situation, in der wir sind.
Also
deswegen würde ich aber die Flinte nicht ins Korn werfen.
Also die Anpassung kostet Zeit. Ich glaube, am Ende ist ein großes Potenzial, wirklich mal Synergieeffekte zu heben von gemeinsamer Unterrichtsvorbereitung. Also ich erlebe das an den Schulen, wo ich unterrichtet habe, die unterschiedliche, Haltung, da ist jetzt wieder dieser schwierige Begriff, aber tatsächlich die Haltung zu kollegialer Kooperation, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Also ich erlebe das an meiner jetzigen Schule einfach, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass gemeinsam Unterricht geplant, fortentwickelt und gemeinsam konzipierte Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden. Und das ist in der Summe, wenn die Kultur eine Selbstverständlichkeit ist das eine Riesenarbeitserleichterung für alle Beteiligten. Wenn ich diese Kultur nicht ausgeprägt habe an der Schule, ist der Weg dahin erstmal wirklich steinig. Und das habe ich auch an vielen Schulen erlebt, als Berater, die von Schulen, die sich auf so einen Weg gemacht haben, dass da geht es ans Eingemachte, da geht es auch teilweise eben an, die Rollenvorstellung, die manche Kolleginnen und Kollegen haben, die sagen, nee, ich glaube nicht, dass das gut ist, ich möchte das nicht, die aber oft wenig daneben legen können, warum. Und dann wird es natürlich wirklich schwer, auch diese ganzen Potenziale, über die wir die ganze Zeit reden, zu heben. Also das basiert, kann alles nur funktionieren auf einer ausgeprägten Kultur der Zusammenarbeit und kollegialen Kooperation, glaube ich, auch gerade überfachlicher Art. Ich muss da noch mal einmal rein.
Ich glaube, also auch hier kommen wir eigentlich an den Punkt, den wir eben schon mal beschrieben haben. Wenn wir uns kriterial klar sind, was im Unterricht erreicht werden soll, dann finde ich, wiederum muss man aber auch nicht bestimmte Kooperationsformen sozusagen verordnen oder auch nicht bestimmte Unterrichtsformen verordnen. Also die Menschen sind ja nun mal verschieden. Und ich zum Beispiel war immer eine begeisterte Gruppenpuzzlianerin. Mein Mann ist ein begeisterter, eher Plenumsunterrichter. Und ich werde im Leben nicht so werden wie er und er wird im Leben nicht so werden wie ich. Es liegt vielleicht auch an den Fächern, vielleicht liegt es auch an anderen Dingen. Und also wenn wir uns klar sind, was die Schülerinnen und Schüler erreichen sollen, darum muss es gehen. Es kann nicht,
Es muss um den Auftrag gehen, ne? Und nicht halt so und deswegen mache ich das so.
Oder auch nicht, diese Methode ist die richtige oder diese Art ist jetzt die richtige. Sie ist eine von vielen richtigen. Und ich muss begründen, warum sie jetzt für uns möglicherweise richtiger ist als was anderes. Aber ich darf, finde ich, auch nicht sozusagen das eine Bild.
Das glaube ich auch. Also ich erlebe auch, weiß ich nicht, relativ, vielleicht gibt es die doch, gerade in sozialen Medien, Akteure, die propagieren, es gäbe da die eine eierlegende Wollmilchsau. Wobei, da kann ich auch immer nur den Kopf schütteln. Aber ich glaube, das sind ja tatsächlich vielleicht auch die Punkte, über die wir jetzt reden. Das sind ja vielleicht die großen tatsächlichen Faktoren des Systems, die bedingen, wie jedwede Reform überhaupt wirken kann. Und das ist ja dieses Spannungsverhältnis zwischen der ominösen pädagogischen Freiheit, wo ich immer sagen würde, schaut mal in die Schulgesetze der Länder, Leute, da steht die immer nur in Verbindung mit pädagogischer Verantwortung. Wir sind keine Hochschullehrer, die haben, sondern wir haben pädagogische Verantwortung. Und deswegen ist es nicht beliebig und zeitgleich bin ich da ganz bei Ihnen. Es gibt verschiedene Lehrerinnen und Lehrerpersönlichkeiten und der eine wirkt auf die andere Art und Weise besser als der andere. Das glaube ich auch.
Ich will noch mal eins aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Das fand ich total spannend, weil Sie sagten, schaut rein in die Schulgesetze und so weiter. Genau, das würde ich sagen. Und seht, wie groß euer Spielraum ist. Wenn ich immer höre, wir müssen alle 45 Minuten Unterricht machen, dann denke ich mir, zeigt mir das Schulgesetz, in dem es drinsteht. Es steht in keinem Bundesland drin. Es gibt viele Gründe, warum bestimmte Dinge sinnvoll sind. Ich glaube auch, ich persönlich glaube, dass es weder nur das eine ist, noch nur das andere. Mhm. Also natürlich brauche ich für Fremdsprachenunterricht häufiger in der Woche die Möglichkeit zu kommunizieren, Vokabeln und so weiter zu machen. Und vielleicht in anderen Fächern ist ein Block besser. Und deswegen denke ich immer so dieses sich ausruhen, entweder auf dem, was nicht möglich ist, stimmt nicht, sondern guckt rein, was die Spielräume sind und schöpft sie aus. Aber immer auch, und da muss eben auch Verständnis innerhalb des Kollegiums und auch zwischen Schulleitung und Lehrerkollegium agiert werden, aber eben auch mal auch Verständnis, also kein sich ausruhen darauf, aber wie ist unsere Belastungssituation insgesamt? Was können wir tatsächlich uns vornehmen und einigermaßen vernünftig hinkriegen oder dass die Überforderung vorprogrammiert ist? Und gerne auch in manchen Dingen Schülervertretungen mit reinnehmen. Also meine Erfahrung, das finde ich hochinteressant, wir vergeben ja einmal im Jahr den Deutschen Lehrkräftepreis. Und wir haben, also wir vergeben für Unterricht innovativ, für ausgezeichnete Lehrkräfte, für vorbildliche Schulleitung und jetzt eben auch nochmal für starke Grundschule. Und wir haben selbstverständlich in der Jury immer ein beziehungsweise zwei Schülervertreter mit drin, um eben auch diese Perspektive mit drin zu haben. Das heißt ja nie, es muss genauso sein wie. Aber man schafft in dem Fall auch wiederum Verständnis und ein Commitment. Ja. Vielleicht auch ein Commitment, warum beispielsweise auch eine Klausur klug sein kann und warum in einem anderen Fall aber die Klimasimulation viel angebrachter ist.
Ich glaube, das Ding ist, Schulen handeln ganz oft jetzt im besten Sinne Max Webers nach tradierten Handeln. Das ist die Art und Weise, wie die handeln. Ja. Und hinterfragen
Zeitersparnis.
Viele Dinge nicht. Genau, weil das dann auch in der Logik der Praxis, in der sie eben konfrontiert sind, einfach die am naheliegendste Handlungsmöglichkeit ist und dadurch natürlich viele Benefits auf allen Ebenen des Systems gar nicht überhoben werden. Patricia Drewes hatte das schöne Beispiel, das ist ein bisschen wie das Männchen, das im Wald steht und vor lauter Bäume fällen gar nicht dazu kommt, die Axt zu schärfen und darüber klagt, dass die Axt stumpf ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild für Schule. Ich sehe das auch, ich bin jetzt ja auch 20 Jahre Lehrer auf verschiedensten Ebenen, ein ganz normaler Lehrer, Lehrer mit Leitungsverantwortung, ich bin Teil der Abgeordneten, Schulaufsicht, in Bezirksregierung, Lehrerfortbildung, wo ich immer denke, es ist teilweise sehr zeitbelastend, ich glaube, es gibt aber unglaublich viele Effizienzpotenziale, die nicht gehoben werden. Und ich glaube, an der Stelle liegt ganz viel im Argen, dass tatsächlich jede Reform da durch muss, und dass mit dem tradierten Handeln versucht wird, die Reform umzusetzen. Und dann kommt selten was wirklich Gutes raus. Und da ist für mich tatsächlich, also da rennen Sie bei mir offene Tür rein mit dem KMK-Papier. Ich würde mir total wünschen, dass ich nach dem KMK-Papier handeln kann ab dem Abi 2030, weil dann hätten wir viel mehr Potenzial. Gerade für die Frage.
Und zwar sowohl als auch.
Ja,
also es ermöglicht,
für uns wäre das total gut, weil wir zum Beispiel, also NRW-Lehrpläne sind nach wie vor total relevant, ne? Und dann gucken wir Globalisierung in der Q-Phase, ist in Erdkunde ein Thema, in Englisch ein Thema, in Geschichte ein Thema, in Spanisch ein Thema, in Philosophie ein Thema. Und natürlich, was machen die Kolleginnen und Kollegen in ihrem Art und Weise, wie sie ihren Alltag gestalten? Viele fangen bei Höckchen und Stöckchen an, weil es einfach eine zusätzliche Arbeitsgruppe zu vereinbaren, wo man sagt, wir stimmen uns mal ab. Das passiert an den wenigsten Schulen, weil die Strukturen gar nicht da sind. Und dann entsteht, ich fand das als Schüler auch, ich habe das auch schon erlebt, das langweilt mich total. Das ist nicht kognitiv aktivierend, wenn mir das fünfte Mal im gleichen Schuljahr jemand wieder erzählt, was Globalisierung ist. Und da könnte man ja ganz viele Potenziale heben, indem man da fachübergreifend oder fächerverbindend tatsächlich guckt, aus den verschiedenen Fachdisziplinen sowas zu beleuchten. Ne? Und KI ist da ein super starkes Tool. Wir haben unsere schulinternen Lehrpläne nebeneinander gelegt, habe gesagt, such nach inhaltlichen Überschneidungen. Damit ist die Arbeit nicht fertig. Aber ich habe eine ganz, ganz große Arbeitserleichterung, weil ich einen Ansatzpunkt habe. Was uns jetzt wieder fehlt ist, es ist kein realistisches Zeitgefäß da, um das wirklich abzubilden, weil wir gar nicht wirklich jetzt wieder die Lernzeiten so nutzen können, weil die Prüfungsverordnung sie beschneidet. Und wir zeitgleich wieder gucken müssen, wir müssen jetzt aber die Klausuren in den Fächern schreiben. Das ist alles machbar, aber der Aufwand ist jetzt viel, viel größer, als wenn wir die Flexibilität gehabt hätten. Und deswegen ist es ja, also mein Fazit so ein bisschen, es ist ein bisschen schade, was jetzt zumindest in meinem Bundesland am Ende in der Prüfungsordnung gelandet ist. Auf einer anderen Seite ist spannend, dass die Kernlehrplanentwürfe versuchen, zumindest ansatzweise die gleichmäßig komplexen Leistungsnachweise zu operationalisieren. Also das wird tatsächlich auf einer fachlichen Ebene gemacht. Ist ja vielleicht so ein kleiner Lichtblick.
Vielleicht noch mal ein Punkt, auch der ist jetzt nicht neu. Ich will tatsächlich nur noch mal die Bedeutsamkeit sagen. Also Sie haben recht, wir funktionieren auch durch Routine. Wir haben häufig dann nicht sozusagen genügend Distanz, um kritisch auf das zu gucken, was wir machen. Das ist ja eigentlich ein Teil von Bildung, den sowohl die Schülerinnen und Schüler erwerben sollten, als aber natürlich auch Lehrkräfte haben sollten, nämlich eben mit Distanz kritisch auf das zu gucken, was man eigentlich macht und ob das eben dem dient, was wir letzten Endes wollen. Da würde ich jetzt wieder sagen, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, also mit den Bedingungen, nicht nur, aber auch mit den Bedingungen, die aber auch schon in der Ausbildung und eben auch in der Fortbildung grundgelegt werden. Und auch da kann ich wieder nur sagen, also das, was sozusagen an Variation, an Spielbreite ermöglicht wird im Referendariat, wie ich denken kann, hat viel auch mit dem zu tun, wo ich möglicherweise später Chancen ergreifen kann oder sie aber nicht sehe.
Ja.
Und um das nur noch mal deutlich zu machen, also auch hier greift sozusagen Struktur, vielleicht auch eine konservative Struktur, aber eben mit positiven Erfahrungen eng aneinander. Ich gehörte noch zu denen, die ein 24-monatiges Referendariat gemacht haben. Wir hatten ein Jahr ausprobieren, Oh, super. Ein Jahr zweite Schule und da sozusagen zunehmend eigenverantwortlicher Unterricht. Und wir hatten selbstverständlich im Referendariat ausgebildete Ausbilder. Das heißt, es waren Lehrkräfte, natürlich mit Erfahrung, die haben aber 6 Semester zusätzlich an der Uni studiert, haben also quasi auch noch ein bisschen was Erwachsenenpädagogisches mitgekriegt, hatten den anderen Blick und Zugang auch zu Referendaren, denen wurde auch die eigene Möglichkeit der Weiterqualifikation gegeben. Und wir haben Angebote gekriegt wie Fallbesprechungsgruppen, Sprecherziehung, Barlind, kooperative Unterrichtsform, whatever. Also da war einfach ich würde sagen, das war eine gelungene Investition, weil wir einfach eine Bandbreite dargebracht bekommen haben, die man eben dann später nutzen kann oder auch nicht. Aber ich kenne sie zumindest. Also von daher würde ich wieder sagen, dieses sich abfinden, damit das Referendariat in fast allen Bundesländern sowieso jetzt nur noch bei 18 Monaten liegt oder bei manchen bei 16 oder 15 oder 12 wie in Brandenburg, darf nicht sein, weil das auch die Zukunft unserer Schulen und sozusagen das Ausschöpfen von möglichen Chancen sichert. Und genauso, finde ich, geht es auch nochmal mit der Lehrkräftefortbildung. Ich glaube, dass Lehrkräftefortbildung Lebenselixier für Kollegen und Kolleginnen ist. Und ich glaube, dass das auch die meisten Lehrkräfte denken. Aber wenn sie fragen, und das zeigt, wie viel System sozusagen schon in sie hineingepresst wurde, dann sagen sie, oh, ich kann da aber nicht hin, weil dann fällt ja mein Unterricht aus. Das wird ja häufig auch gar nicht mehr erlaubt. Ich finde, dass Unterricht auch ausfallen darf, um auf eine Fortbildung zu gehen. Aber auch da sind so diese Freiräume, die man sich in seiner Dauertätigkeit als Lehrkraft nehmen müsste, um auch den anderen Blick auf sich selber, auf den Unterricht, auf die Schülerinnen und Schüler, auf die Schulleitung, auf die Kollegen, auf die Inhalte zu kriegen, nimmt man sich in Teilen auch selber. Aber sie werden natürlich auch wirklich, also systematisch finde ich, nicht in dem Maße ermöglicht, wie wir es gerade in den jetzigen Zeiten bräuchten.
Also ein Appell für den Lehrer, die Lehrkraft, die Lehrerin im Sinne von Personal Mastery als Künstlerin der Gestaltung von Lernumgebungen.
Ja, didaktisch mündig. Ja, das ist immer mein Reden. Und vielleicht auch noch, also wir kommen jetzt ein bisschen fast ins Schwätzen und ich hoffe, dass das nicht...
Das ist doch kein Problem, das ist ja vielleicht auch der Sinn eines Podcasts.
Dass das vielleicht nicht langweilig ist, aber in meiner Sozialisation, ich bin ja ursprünglich, ich komme aus dem Bundesland Bremen, total liberal, kein Zentralabitur, dann komme ich auch noch aus Bremerhaven, das war wirklich, war und ist eine schwierige Stadt. Studiert habe ich in Hessen, in Marburg. Meine Lehrerinnen-Erfahrung habe ich in Baden-Württemberg gemacht mit Zentralabitur und so weiter. Also ich kenne sozusagen von dereguliert bis sehr reguliert eigentlich alles. Und was für mich also einfach immer auch wichtig war, war in der Phase damals, als ich auch am Studienseminar war, wurde ein neuer Lehrplan ausgehoben und das war so ein tausendseitiges Ding. Und natürlich haben alle oder fast alle über dieses tausendseitige Ding geklagt. Und meine Perspektive war gerade für Anfänger, ist so ein tausendseitiges, das wäre ja heute keine tausend Seiten auf Papier mehr, sondern man hätte es eben digital und gut gegliedert und so weiter. Das ist ein Angebot, aus dem ich als didaktisch mündige Lehrerin schöpfe. Natürlich eben unter der kriterialen Verantwortung, was muss sozusagen für die Schülerinnen und Schüler tatsächlich am Ende gekonnt sein. Aber dementsprechend wähle ich in Verantwortung aus, nicht besinnungslos, nie, aber mündig. Und
Das
ich
ist ja
finde,
aber
es
ein
muss.
sehr hoher Anspruch an die Lehrkräfte, den Sie formulieren. Ich teile den, es wäre auch meine Selbstbeschreibung und wie ich mich als Lehrer wahrnehme. Ich habe meinen 24-monatigen Vorbereitungsdienst auch als echt ein tolles Experimentierfeld wahrgenommen. Ich habe manchen Ausbilder, glaube ich, fast zur Verzweiflung gebracht, auch durch meinen Eigensinn, den ich mir nicht nehmen lassen wollte. Das sind auch die Worte meiner Kernseminarleiterin, Frau Utz, Grüße gehen raus hier im Ohr, die mir am Ende sagte, als sie mir mein Examenzeugnis gegeben hat, Herr Teller, ich hatte damals noch meinen Geburtsnamen, Herr Teller, am Anfang wusste ich wirklich nicht, ob wir die Ressourcen haben, um Ihnen zu helfen. Das war ihre Aussage. Ich habe das als ein Kompliment aufgefasst, weil ich durchaus Dinge annehmen konnte. Manche Dinge habe ich gesagt, nein, ich sehe die anders. Ich kann auch begründen, warum ich mache die auch nicht so. Ganz viele meiner Referendarinnen und Referendare, mit denen ich meinen Ausbildungsdienst gemacht habe, die haben das anders wahrgenommen. Die waren psychisch extrem gestresst. Ich konnte immer nicht verstehen, warum, weil ich gesagt habe, liebe Leute, als ein mündiger Mensch, der studiert hat, könnt ihr doch auch Grenzsetzungen machen und sagen, Sie sehen das vielleicht so, ich nicht. Das ist ganz vielen ganz schwer gefallen. Wir sind jetzt vielleicht wirklich beim Schwätzen ein bisschen, aber ist ja
Ja, aber ich
interessant.
teile Ihre
Ich würde da
Erfahrung
noch eine Sache nebenlegen.
interessanterweise. Ja.
Meine Doktorarbeit, ich habe ja promoviert über Unterrichtskompetenz erfassen und entwickeln, indem ich in der zweiten Phase der Lehrerbildung mit den Akteuren im Sinne von Aktionsforschung versucht habe, ein Bewertungskonzept zu entwickeln, das dieser erlebten Ohnmächtigkeit was entgegensetzt. In Praxisforschung, mit Gruppeninterviews, in verschiedenen Phasen ein Bewertungskonzept entwickelt. Und das spannendste Ergebnis war am Ende gar nicht das Konzept, was herausgekommen ist, sondern die Erfahrung, die Ausbilderinnen und Ausbilder, die an der Entwicklung dieses Bewertungskonzepts beteiligt sind und das total für sinnvoll halten, setzen es am Ende selber nicht ein und finden ganz viele Geschichten, warum sie es nicht einsetzen können. Und das war für mich am Ende eigentlich eher eine ethnologische Untersuchung, wie dieser, ja, Stamm da funktioniert und welches Narrativ die erfinden. Warum sie die Veränderung nicht annehmen können. Und ich finde das nach wie vor total spannend, welche Strukturbedingungen da sind, die dazu führen, dass Akteure am Ende etwas, von dem sie überzeugt sind, dass sie selber mitentwickelt haben, nicht umsetzen und eine Geschichte finden, warum das so ist. Und ich glaube, das sagt ganz viel teilweise über unser System aus. Und ich erlebe diese Mechanismen in Schule ganz oft, sowohl in meinen Schulen, wo ich als Lehrer bin, als Schulleitungsmitglied, als auch als Berater, dass diese Narrative, warum etwas nicht geht, unglaublich wirkmächtig sind. Und das finde ich total spannend, wo ich dann manchmal denke, ja, wie ist denn dann Reform eigentlich möglich, wenn nicht wirklich mal den gordischen Knoten zerschlagen?
Ja, da bin ich ja eben etwas zurückhaltender. Ich würde vielleicht den Zwischenversuch machen. Man muss natürlich auch versuchen, sich selber kluge und gute Bedingungen zu schaffen im Rahmen des fast nicht Möglichen. Und das heißt ja immer nur, finde ich, ich brauche kluge Kompagnons, die willig sind.
Und ich brauche eine Führungsebene, die mir das
Ja,
zugesteht und mir den Rücken
ganz
frei hält.
genau,
Ich
ganz
glaube,
genau,
ich
ganz
komme immer mehr
genau.
zu dem Schluss, dass das, glaube ich, das entscheidende Kriterium ist. Da habe ich benutze ja immer gerne den Begriff der brauchbaren Illegalität. Der
Ja,
kommt von
klar.
Luhmann, aus der Organisationspsychologie. Ich habe den letzten in einem Kommentar in der FAZ wiedergefunden von einer Bildungsredakteurin, die den sehr, sehr negativ konnotiert hat. Da schwätzt jemand über brauchbare Illegalität. Würden Sie sagen, die kontrollierte Regelüberschreitung ist in Schulen manchmal nötig, um Innovation zu bringen?
Also meine Perspektive ist immer die, wir brauchen die Regeln in einer Gemeinschaft. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Kriterien, wir brauchen Überprüfbarkeit. Aber so wie wir Regeln brauchen, sie kennen und in Teilen auch sozusagen bewältigen und leben können, so müssen wir auch in der Lage sein, sie begründet hin und wieder zu überschreiten. Das ist jetzt kein Aufruf zu Systembruch. Das finde ich ja nicht klug. Ich finde, wir können nicht sozusagen das eine durch das andere austauschen. Aber begründete sozusagen Überschreitungen zu machen und das natürlich auch in Rückversicherung, also nicht im Alleingang. Ja.
Das ist eine Haltung, die nicht beliebig ist.
Nee, überhaupt nicht. Das darf sie auch nicht sein. Und sie heißt eben weder, ich muss die Regeln brechen, noch ich muss die Regeln beibehalten, sondern es heißt, es ist klug, die Regeln zu kennen und bestimmte Dinge zu können. Und es ist auch klug, sie begründet in bestimmten Situationen eben zu überwinden. Also eben reflektiert, begründet, und aber auch mit der Einsicht, es kann auch sein, dass uns das nicht gut bekommt, in Anführungsstrichen. Aber das gehört zu diesem Prozess dazu.
Der kritischen Selbstreflexion, womit wir
Ja,
wieder ein bisschen den
ja,
Bogen zu Klafki geschlossen haben.
ja, natürlich, genau. Und für mich ist immer so wichtig, dieses, also ein bisschen auch, sagen wir mal, Selbsteinsicht, wenig Hybris und Begründung. Also das Wichtigste ist für mich eigentlich immer begründen können, warum man das mit bestimmten anderen in einem bestimmten Zeitpunkt jetzt sozusagen für wichtig hält. Und gleichermaßen aber auch die Selbsterkenntnis zu haben, dass auch die anderen gute Gründe haben, beim anderen sozusagen zu bleiben. Und ich muss ja auch abwägen, wie viel ist tatsächlich durchsetzbar, mit in dieser Situation, in dem Gebäudebestand, mit dem Personalbestand, den wir haben und, mit der elterlichen Unterstützung, die wir haben. Und das heißt nicht klein beigeben, aber das heißt eben wirklich, so gut
Realistisch
es
bleiben.
geht, genau, reflektiert gucken. Also Ziele haben, ja, natürlich. Und die bleiben auch. Ich finde ja, das trägt uns. Also mein Ziel ist mit Klafki, also sozusagen Selbstbestimmungsfähigkeit, Mitbestimmungsfähigkeit, Solidaritätsfähigkeit auf der Basis von Fachwissen in Auseinandersetzung mit Schlüsselproblemen für die Schülerinnen und Schüler immer wieder zu ermöglichen. Eingedenk dessen, dass wir das nicht jederzeit hinkriegen. Aber wir wollen das. Und das wäre auch sozusagen meine Lust an dieser, sagen wir mal, tatsächlich Zukunftsfähigkeit unserer Schulen und, sagen wir mal, dem Mut für unsere Schülerinnen und Schüler zu arbeiten. Weil ich glaube, eine Komponente, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und die ist auch nicht so richtig messbar und das passt eigentlich auch gar nicht hier rein, ist aber ja tatsächlich angesichts der Befunde, die wir haben, Schülerinnen und Schülern, glaube ich, Mut zu machen, ihr Leben, ihre Zukunft zu gestalten und dazu beizutragen, eben auch zu einer bestimmten stabilen psychischen Konstitution zu kommen. Und auch das muss wiederum mitbedacht werden, wenn ich bestimmte Dinge ausprobieren will. Jetzt ist es sehr allgemein und sehr an den hehren Zielen orientiert, aber das ist auch nur, also ich finde, man braucht diese Ziele und sie helfen immer wieder, um denen ein Stück näher zu kommen und ab und zu schaffen wir es und ab und zu eben nicht. Und dazu ist jetzt, um mit dem Bogen wieder zurückzukriegen, ich finde tatsächlich dieses BMK, dieses KMK-Papier, das haben die richtig gut gemacht mit ihren Kann-Geschichten. Also man kann damit klug umgehen und das würde ich empfehlen.
Vielleicht ganz zum Abschluss ein frecher Satz. Wer Visionen hat, sollte der zum Arzt gehen?
Der Bundeskanzler hat, ist ja schon lange nicht mehr Bundeskanzler, der das gesagt hat. Ich glaube, wir brauchen Visionen, aber wir brauchen neben der Vision eben auch die Reflexion, wie viel ist Menschen möglich, menschenwürdig, in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, umsetzbar.
Frau Link-Letzing, ich danke für Ihre Zeit. Ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen und Hörer auch unsere Nebenschauplätze interessant finden. Vielleicht finden Sie die sogar am interessantesten. Ich sage nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja, mal gucken, was die Hörerinnen und Hörer sagen.
Es war mir eine Freude und es war anders als erwartet.
Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr Ideen oder Anstöße für eure Schulentwicklung mitnehmt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar und abonniert die Schulentwickler. Ganz besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast über meine Ko-Fi-Seite unterstützt. Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und denkt daran, vertiefende Informationen zu den Themen der Episoden und Akademien gibt's auch auf die-schulentwickler.de.